Ich möchte von der goldenen Zeit berichten, die ich im Haus von Camille und Lucille verbrachte. Nie wieder lebte ich mit Menschen zusammen, die so heiter waren, so verliebt auch. Ein Leben voller Musik, obwohl ich mich nicht erinnern kann, dass jemals ein Instrument gespielt worden wäre, ein Cembalo oder die Traversflöte oder auch nur eine Laute. Gesungen wurde das schon. Bei Camille und Lucille war es nicht so, dass sie sich verliebten, weil sie sonst nichts miteinander hätten anfangen können. Sie war ihm und er war ihr Erster und Erste, wo es um alles und jedes ging. Wenn ich zurückdenke und mir die Wohnung vor meine Einbildung rufe, glaube ich, überall ein Lachen zu hören und Liebkosungen. Witze wurden erzählt. Ich lernte zu unterscheiden, was ein Witz ist und was eine übliche Erzählung. Zeig mir ein Tier, das dazu in der Lage ist. Gott wollte die Menschen vernichten, weil sie so viel sündigten. Da sah er Noah und er sah, dass er fromm war, und er beauftragte ihn, für sich und seine Familie eine Arche zu bauen und von allen Tieren ein männliches und ein weibliches mitzunehmen, also auch eine Katze und einen Kater. Und nun schickte er die Sintflut. Das ist die Erzählung. Aber wenn die Giraffe den Dinosaurier fragt, ob auch er einen Anruf von Noah bekommen habe, und der Dinosaurier antwortet, nein, wieso, und die Giraffe sagt, ach, nichts, dann ist das ein Witz. Den hat vor kurzem Daniel seiner Tante erzählt, weil er meinte, sie brauche dringend etwas zum Lachen. Man muss viel wissen, um diesen Witz zu verstehen. Im Haushalt von Camille und Lucille lernte ich zwar sehr präzise zu unterscheiden, was eine Erzählung ist und was ein Witz, aber weder diese noch jener hätten mich zum Lachen gebracht. Denn ich verstand weder die Erzählung noch den Witz. Hatte zwar erfahren, erstere sei nicht komisch, letzterer schon, mir war aber nicht klar, warum. Was ich jedoch begriff, war etwas viel Größeres. Ein sensationelles, scheinbar unlogisches Wunder. Dass man nicht wissen muss, was das eine und was das andere ist, um zwischen den beiden, gleich worum es sich handelt, unterscheiden zu können. Das ist in der Tat ein höchst merkwürdiges, erkenntnistheoretisches Phänomen. In keinem der philosophischen Bücher, die ich gelesen habe, habe ich eine triftige Erörterung dieses Phänomens gefunden. Das heißt, ich, ein Kater, könnte eine philosophische Debatte eröffnen. Man stelle sich vor, ich Matou, Monsieur Matou, in einer Reihe mit Platon, Kant, Hegel, Schelling, Schopenhauer, Nietzsche. Wenn ich Lust dazu hätte und größenwahnsinnig wäre wie Jean-Marie Couillot d'Herbois. Ja, der. Eine Zeit lang besuchte uns dieser Herr jeden Abend, eine der unangenehmsten Erscheinungen meines ersten Lebens. Er war Schauspieler in der Provinz gewesen und hatte dort schlechte Kritiken eingefahren. In Lyon hatte ihn das Publikum angeblich von der Bühne gepfiffen, Faxen-Hamlet war er genannt worden. Daraufhin wurde er revolutionär und drängte sich in den Konvent und schwang bereits zu einer Zeit fürchterliche Reden, als Couthon, Robespierre und Saint-Just noch zahm und milde waren. Er kehrte nach Lyon zurück, aber nicht, um dem Theaterpublikum zu zeigen, dass er inzwischen ein besserer Schauspieler geworden sei, sondern um einen Aufstand gegen die Revolution niederzuschlagen. Die Guillotine tötete für seinen Geschmack zu langsam. Er ließ erschießen. 1667 Todesurteile hat er unterzeichnet. Die Theater wurden geschlossen, alle. Niemand in Lyon hat mehr vom Faxen-Hamlet gesprochen, nicht laut, nicht leise, nicht vor einem anderen Ohr. Aber an die Wand geschrieben wurde das Wort. Und mit einem Stein auf das Straßenpflaster wurde es geritzt. Ein Mutiger warf während einer Versammlung einen Packen Flugblätter vom Dach eines Hauses. Auf der Depesche wurde ein Witz erzählt. Dem Teufel seien eines Tages die Qualen ausgegangen, und da habe er sich den Faxen-Hamlet in die Hölle geholt, damit er den armen Seelen Szenen vorspiele. Aber die Vorstellung sei bald abgebrochen worden, weil selbst der Teufel Mitleid mit dem Publikum gehabt habe.